Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Die Pause ist vorbei, am Wochenende geht es wieder los. Die neue MotoGP-Saison startet in Katar in ihre neue Saison. Und hier auf meinsportradio.de werdet ihr natürlich auch wieder darüber informiert, so wie letztes Jahr. In Zusammenarbeit machen wir das wieder mit motorsporttotal.com. Und mein Kollege, der letztes Jahr auch immer schon mit dabei war, bei den Zusammenfassungen bzw. bei den Vorschauen, der schaut mit mir auch auf diese neue Saison voraus. Das ist Gerald Dierenbeck von motorsporttotal.com. Hallo Gerald.
Servus Andreas und hallo an alle MotoGP-Fans.
Gerald, wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Du freust dich wie ein kleines Kind auf die neue Saison. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, total. Ja, die Winterpause war lang. Wir haben Testfahrten gehabt, ja, wo man die Zeiten waren eng beisammen. Das Kräfte-Helfer-Verhältnis kann man jetzt nur abschätzen. Aber wie es wirklich aussieht, werden wir dann erst am Rennsonntag sehen. Und das wird auf jeden Fall geil. Es gibt so viele Kandidaten, die gewinnen können. Das ganze Spektakel, ja, das uns jetzt gefehlt hat über die Wintermonate, das hat man einfach vermisst. Und es ist jetzt richtig gut, dass es wirklich losgeht mit Rennen. Und dann wissen wir, wer ist stark, wie schaut's aus, wir erleben geile Action. Und es wird einfach echt ein super Wochenende in Katar.
Ja, wir werden natürlich an diesem Wochenende und auch an den nächsten Wochenenden auf Eurosport eine sehr ausführliche Berichterstattung haben. Wir werden uns natürlich dann auch diese Rennen dann nach dem Rennwochenende immer vornehmen, aufgrund dann auch der Eurosport-Berichterstattung. Wir müssen allerdings mit einer sehr, sehr traurigen Nachricht beginnen, die wir letzte Woche erfahren haben. Ralf Waldmann, der seit 2016 als Experte bei Eurosport dabei war und der zweifacher Vize-Weltmeister ist in der 250er-Klasse in den 90er Jahren, ist überraschend verstorben in seiner Heimat Ennepetal. Gerald, du bist viel, viel näher dran an diesem Renngeschehen als ich. Sag ein bisschen was darüber, was Ralf Waldmann für die Rennszene in Deutschland dann ja auch bedeutet hat, beziehungsweise insgesamt für die Rennszene.
Ja, er war natürlich extrem erfolgreich auf der Strecke, ja, vor allem in den kleinen Klassen. Er hat Rennen gewonnen, ja, er hat zum Beispiel 1992 gleich die ersten zwei Rennen gewonnen in der 125er-Klasse, war absolute Weltspitze, hat dann später in der 250er-Klasse Rennen gewonnen, war immer ein Siegkandidat, hat mit jemandem wie Max Biaggi gekämpft, um einen WM-Titel gekämpft, hat in Deutschland riesen Begeisterungsstürme ausgelöst, ja, als er einmal 96 gewonnen hat, das Heimrennen zum Beispiel. Und das sind einfach Emotionen, die einfach wichtig sind, ja, und im Motorsport, da geht's in erster Linie natürlich um das Fahrzeug, um das Motorrad oder das Rennauto, aber es sind dann die Personen, ja, wir feuern die Personen an, wir stehen hinter ihnen und leiden mit und feiern mit, und Waldmann war einfach für Deutschland hier einfach eine extrem wichtige Person, ja, und wir haben ihn als Fans beobachtet und angefeuert und die Daumen gedrückt, und auch abseits der Rennstrecke, das war einfach so ein cooler Typ, hatte immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, und also wirklich ein super Kerl, ja, und dann, dass dann sowas plötzlich passiert und vor allem noch in dem jungen Alter, weil 51 ist natürlich sehr jung, ja, ist einfach tragisch, ja, ist Schicksal tragisch, und man sieht auch die Anteilnahme weltweit, ja, also nicht jetzt nur in Deutschland, sondern einfach wirklich weltweit. Ich war jetzt bei der Präsentation von KTM zum Beispiel, da haben wir eine Schweigeminute gemacht, alle Journalisten, alle vom KTM-Team, die dort waren und so. Und man sieht auf Social Media die Anteilnahme weltweit von nicht nur anderen Rennfahrern, sondern auch Fans, dass das hier eine wirklich tolle Persönlichkeit einfach vollkommen überraschend von uns gegangen ist.
Zwischen 1986 und 2009 fuhr Ralf Waldmann in der Motorrad-WM. Er war, wie du gesagt hast, zweimal Zweiter in der WM-Wertung 1996 und 1997. 20 Siege hat er gefeiert. Kein anderer Pilot in der Geschichte dieses Sports hat 20 Siege gefeiert und ist dann nicht Weltmeister geworden. 96 lag er 6 Punkte hinter dem Champion, 97 nur 2. Und jedes Mal scheiterte er an Max Biaggi, den er später dann auch als guten Freund bezeichnet hat. Was man so gelesen hat, was du ja auch gesagt hast, große, große Anteilnahme auch im Fahrerlager beziehungsweise bei allen, die diesen Sport beobachten haben. Alex Hofmann hat getwittert, race in peace, Waldi, you were so fast on track and so unique off track. Er hat, wie gesagt, in den letzten 2 Jahren bei Eurosport als Experte gearbeitet und hat auch nie mit seiner Meinung hinterm Berg gehalten. Also er war keiner, der jetzt wirklich alles schön geredet hat.
Ja, genau. Ein ehrlicher, cooler Typ, ja, der die Meinung sagt, ja, der auch dem den Fans dann nach seiner aktiven Karriere erklärt, den Sport erklärt hat, die Leidenschaft weitergebracht hat, weitergegeben hat. Und ja, deswegen haben ihn einfach die Leute auch abseits der Rennstrecke eben gern gehabt und bewundert und fanden ihn einfach einen coolen Typen. Und es ist einfach tragisch, dass so etwas passiert. Aber wir wissen, das Leben hat nicht nur schöne Seiten und es kann eben so etwas auch passieren, ja.
Es muss in der Tat auch weitergehen. Es ist nicht leicht, jetzt auf das normale Tagesgeschehen zurückzukommen, aber wir haben uns hier verabredet, um auf die neue Saison vorauszuschauen. Und Ralf Waldmann wäre ein Teil des Eurosport-Teams auch 2018 gewesen. Eurosport hat noch nicht verkündet, wer jetzt Nachfolger wird. Auch natürlich war Eurosport dann völlig schockiert bzw. überrumpelt von dieser Nachricht des Todes von Ralf Waldmann. Wir machen jetzt in der Tat den harten Cut und wollen jetzt auf die neue Saison vorausschauen. Wir wollen gucken, was hat sich geändert? Haben sich irgendwas an den Strecken geändert? Hat sich irgendwas am Terminplan geändert? Wer sind die neuen Fahrer? Wer sind die Favoriten in der neuen Saison? Was hat sich gegenüber der letzten Saison verändert? Und das werden wir dann natürlich hier in den nächsten Minuten und dann auch aufarbeiten. Fangen wir mal an mit den neuen Strecken. Was hat sich geändert an den Strecken, Gerald? Es gibt eine neue Strecke dazu. Und ansonsten gibt es noch eine Geschichte rund um den Grand Prix in Großbritannien. Erzähl mal bitte.
Ja, also ich möchte gleich hier mit der neuen Strecke in Thailand anfangen. Seit ein paar Jahren wird dort Superbike-WM gefahren und dort sind die Tribünen ausverkauft. Das ist eine Begeisterung. Generell in diesem Teil der Welt ist der Motorradsport extremst populär. Die Fahrer sind absolute super, 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 Superstars, ja. Und ja, wir erwarten, dass bis zu 300.000 Fans zum Rennwochenende kommen, ja, in Thailand. Ja, also es wird wahrscheinlich das Rennen sein mit den meisten Zuschauern in diesem Jahr. Und es war jetzt schon Testfahrten dort im Winter, damit sich die Teams auch auf die neue Strecke einmal einschießen können, damit auch Michelin den Asphalt checken kann und so weiter. Und die Tribünen waren schon ziemlich gut gefüllt. Die Haupttribüne war bumm voller Leute, ja, und das nur bei einem Test. Und da kann man mal schon sich darauf freuen, dass wir da ein Riesenspektakel rundherum sehen. Und es ist echt toll, wenn die MotoGP mal in ein neues Land kommt und dann gleich so aufgenommen wird. Und das also ich freue mich da wirklich schon drauf, dass es dann in Thailand das Rennen gefahren wird im Oktober. Das ist dann der Auftakt von der Überseetournee im Herbst. Und sonst hat sich im Kalender nicht wirklich wesentlich viel getan. Fest steht eben in Großbritannien, dass weiter in Silverstone gefahren wird. Da gab es ja extrem lange Hiccup-Geschichten. Ursprünglich hatte der Promoter-Vertrag der Circuit of Wales gehabt. Ja. Der hatte einen Vertrag mit der Dorna, nur die Strecke wurde nie gebaut. Da gab es Geschichten über die Finanzierung, war natürlich das große Problem. Und die hatten ein Konzept, dass dann die lokale Regierung wieder ein Geld zuschießt und hin und her. Und das hat alles dann nicht funktioniert. Und die Strecke wurde eben nie gebaut. Also da ging es nie über die Planungsphase hinaus. Und die Dorna hat dann den Promotervertrag gekündigt und Silverstone mit einem neuen Promotervertrag mit Großbritannien, also mit Silverstone abgeschlossen. Und ja, wir bleiben in Silverstone. Donington hätte die Strecke neu asphaltieren müssen, hätte auch Tribünen erweitern müssen und die Infrastruktur rund um die Strecke. Und das wäre finanziell nicht stemmbar gewesen in kurzer Zeit und deswegen bleibt die MotoGP in den nächsten Jahren in Silverstone.
Du hast gerade gesagt, der Grand Prix in Thailand, Entschuldigung, wird dann die Überseetournee dann eröffnen. Es gibt dann vier Rennen dann in Thailand, in Japan, in Australien und in Malaysia, bevor man dann wieder nach Valencia zurückkehrt am 18. November zum letzten Rennen, was ja dann auch traditionell inzwischen das letzte Rennen ist. Freuen sich die Fahrer auf diese Strecke? Ich meine, wenn du erzählst hier, dass die Tribünen schon beim Training sehr voll sind, dann wird das ja vielleicht sogar einer der Höhepunkte dann der Saison werden.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das einer der Höhepunkte der Saison werden wird. Die Strecke selber hat lange Geraden und einen technischen Abschnitt. Manche Fahrer meinen, ist komplizierter, als sie aussieht, aber andere sagen doch, es ist doch eine recht einfache Strecke, wenn man jetzt nach 3 Testtagen hier eben die Linien das Setup gefunden hat. Und beim Test hat man gesehen auf der Strecke, dass die Rundenzeiten extrem eng beisammen liegen. Das heißt, es kann echt ein super geiles Rennspektakel werden. Und eben von der Fanbegeisterung. Ja, die Fahrer haben erzählt, dass sie und auch auf Twitter Fotos geteilt, sie sind am Flughafen angekommen, ja, in Bangkok und dann musst du noch ein paar hundert Kilometer fahren zur Rennstrecke. Und am Flughafen wurden sie schon abgeholt von Fans, die warten, um erst zum ersten Mal ihre Stars, die sie jetzt aus dem Fernsehen kennen, bei sich zu sehen und direkt zu sehen und Autogramme zu holen und Selfies zu machen. Und da waren die Fahrer alle selber extrem begeistert. Und es ist wirklich eine tolle Geschichte, ja, weil wenn du zum Beispiel dich erinnern kannst, vor vielen Jahren ist man in China gefahren auf dem Shanghai Circuit, wo die Formel 1 auch fährt, da waren keine Fans. Das ist dann toll, wir fahren nach China, wir fahren in ein neues Land, aber das sind keine Fans, ja, das ist dann irgendwie triest, ja. Mhm. Und die MotoGP ist nicht lange in China gefahren, die Formel 1 ist ja nach wie vor dort. Und jetzt ist es eben einfach großartig, wenn man in ein neues Land geht und die Fans freuen sich und feiern ein Fest und sind begeistert. Und das ist echt eine tolle Sache, weil wir wollen ja natürlich, auch wenn wir jetzt zum Beispiel nicht in Thailand sind und uns das im Fernsehen anschauen, dann wollen wir ja diese tolle Atmosphäre erleben. Die gleiche tolle Atmosphäre, die wir am Sachsenring haben, die wir in Spielberg haben, ja, bei uns, ja, die wir in Assen haben, ja, wo die Österreicher, die deutschen Fans überall hinfahren, ja, und Abstecher nach Mugello, wo auch die Italiener Valentino Rossi feiern natürlich. Und das ist einfach toll zu sehen, ja, und dass solche Begeisterung herrscht.
Wir müssen über einen Termin noch sprechen, der hier noch gar nicht angesprochen worden ist. Der Deutschland Grand Prix findet dieses Jahr wieder auf dem Sachsenring statt. Und das ist der 15. Juli. Der 15. Juli ist auch das Datum vom WM-Finale, das um, ich glaube, 17 Uhr anfangen wird. Um 15 Uhr findet das Wimbledon-Finale schon statt. Und an dem Tag findet auch der Motorrad Grand Prix in Deutschland statt. Sind die MotoGP-Fans in Deutschland schon hell erzürnt über diesen Termin?
Ich glaube nicht, ja. Ich meine, im Vergleich zum vergangenen Jahr gab es ja die Verlegung, wo das Rennen dann nochmal verschoben wurde. Und das war dann ein Problem, weil viele schon Tickets hatten und Hotels und Urlaub gebucht und so weiter. Erstmal ist positiv, dass wir das Rennen soweit schon fix haben und man wirklich planen kann. Das ist mal die eine Sache. Auf der anderen Seite, es hängt ja natürlich hier viel im Motorsport direkt zusammen. Ja? Also wenn jetzt ein internationaler Rennkalender gemacht wird, ist in erster Linie macht die FIA mal den Formel-1-Kalender. Mhm. Und danach macht die MotoGP ihren Kalender und orientiert sich auch etwas am Formel-1-Kalender, weil man nicht gleichzeitig mit der Formel 1 fahren möchte. Und selbst wenn es am gleichen Tag ist, dann ist das eine Formel 1 Rennen in der Früh irgendwo in Asien und das MotoGP Rennen am Nachmittag oder am Abend oder eben umgekehrt. Also es gibt keine zeitliche Überschneidung. Und da hast du dann natürlich schon mal ein Problem, ja. Jetzt hast du 21 Formel 1 Rennen und 19 MotoGP Rennen, ja. Und das musst du jetzt mal in einem Kalender unterbringen. Und wenn die zwei Kalender stehen, dann orientieren sich die meisten anderen Rennserien an dem Kalender, weil sie natürlich dann auch schauen möchten, dass sie so weit wie möglich der Formel 1 aus dem Weg gehen wollen, der MotoGP aus dem Weg gehen wollen und so. Und ungefähr so wird ein Rennkalender gestaltet und so, also zumindest bei den europäischen Rennserien. Nesca und IndyCar in Amerika macht natürlich ihr eigenes Ding, ja. Aber bei uns beim Formel 1, MotoGP, Langstrecken-WM und dann natürlich DTM und so weiter. Dass man hier groß Rücksicht nimmt auf Fußball-WM oder so, ist jetzt eher sekundär für die Planungen, ja. Und wenn das MotoGP-Rennen um 14 Uhr ist, es ist um 15 Uhr aus und dann kann man nachher das Fußballfinale sehen. Also ich glaube nicht, dass das ein großes Problem ist.
Wir werden es sehen. Wie gesagt, 15. Juli ist der Sachsenring, die Heimat für den MotoGP. Dort wird dann das Rennen ausgetragen. Eurosport wird in der kommenden Saison das übertragen. Sie haben für die ersten vier Rennen angekündigt, dass Eurosport 1 das übertragen wird. Was danach passiert, ist noch nicht raus, das hat man noch nicht bekannt gegeben, aber auf jeden Fall wird für die ersten Rennen Eurosport dann der Broadcaster für Deutschland sein. Gibt es noch ein Streamangebot, Gerald?
Ja, also ein Streamangebot gibt es auf MotoGP.com zum Beispiel, ist aber kostenpflichtig und in Englisch. Wenn man diesen Stream hat, diesen kostenpflichtigen Stream, hat man dann auch alle möglichen zusätzlichen Videos und Interviews, also es ist ziemlich cool gemacht. Es gibt auch ein Archiv, wo man alte Rennen schauen kann. Und in Österreich kann man natürlich auf Servus TV schauen, ja.
Ja, genau, auf Österreich dann oder in Österreich dann auf Servus TV. Das war unser erster Teil dieser Vorschau auf die neue WM. Wir haben uns mit den neuen Strecken beschäftigt. Der Nachruf auf Ralf Waldmann darf natürlich nicht fehlen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir uns mal um die neuen Fahrer kümmern, beziehungsweise dann auch die Platzhirsche, die in den letzten Jahren schon das Geschehen hier bestimmt haben in der MotoGP, in unserer großen MotoGP-Vorschau von motorsporttotal.com und meinsportradio.de.
Rugby. Deutschland gegen Russland mit Andreas Thies. Am 18. März ab 12.55 Uhr live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Die MotoGP wird am Sonntag in Katar eröffnet werden und wir von meinsportradio.de schauen zusammen mit den Kollegen von motorsporttotal.com, unserem Kooperationspartner, darauf voraus. Gerald Tierenbeck und ich, Andreas Thies, werden euch in den nächsten Minuten und nicht Stunden, aber in den nächsten Minuten darüber informieren, was in der neuen Saison abgeht. Gerald, ich würde gerne auf die Fahrer, auf die neuen Fahrer zu sprechen kommen, beziehungsweise die Fahrer, die 2017 dabei waren und dieses Mal nicht mehr dabei sind. Und darüber müssen wir gleich mit einem deutschen Fahrer starten, mit Jonas Folger. Der hatte letztes Jahr ein bisschen Verletzungsprobleme, hatte eigentlich eine recht überzeugende Saison, war dann aber in den letzten 4 Rennen nicht mehr dabei. Da hat man auch so ein bisschen spekuliert. Was ist denn jetzt mit ihm? Jonas Folger hat Mitte Januar verkünden müssen, dass er die komplette Saison nicht wird antreten können oder nicht fahren können. Was ist da los bei Jonas Folger?
Ja, also diese geschwächten Phasen und so weiter, die dann waren im Herbst, ja, worüber wir schon viel gesprochen haben, er hat von sich aus dann einfach die Entscheidung getroffen, er kann nicht fahren, er fühlt sich nicht fit oder bereit und hat darum gebeten, den Vertrag aufzulösen mit Tech 3. Finde ich einen sehr mutigen Schritt, ehrlich gesagt, weil so eine Chance bekommst du in deinem Leben nicht so oft, ja, dass du MotoGP fahren kannst. Wenn er der Meinung ist, ich habe mit ihm seither ehrlich gesagt noch nicht gesprochen, er hat eben diese Entscheidung getroffen, wenn er der Meinung ist, das ist die richtige Entscheidung, dann ist das so, ja. Wir als Fans, ja, vor allem in Deutschland, ist es natürlich eine traurige Sache, ja, weil wir haben endlich mal wieder einen Fahrer gehabt, der wirklich, wirklich schnell ist, der richtiges Talent hat, der auch das Potenzial hat, vom Speed her wirklich ganz, ganz vorne zu sein, konstant um Podestplätze mitzufahren, vielleicht Rennen zu gewinnen. Ja. Jetzt ist das eben aus deutscher Sicht, da haben wir jetzt keinen Hero mehr, den wir anfeuern können. Hervé Bonreal hat sein Teamchef, der Tech3-Teamchef, hat gemeint, er würde ihm Jonas die Tür offen halten, wenn er sagen würde, er kann wieder fahren, er möchte wieder zurückkommen oder so. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass Jonas noch einmal zurückkommen wird. Es wäre natürlich super, wenn das passieren würde. Aber ich kann mir das ehrlich gesagt nicht schwer vorstellen, ja, weil du musst es auch aus der Sicht der Teams sehen, ja, die Verpflichtungen haben, Sponsorenverpflichtungen und so weiter und so fort. Ja, in den Verträgen steht ja auch drinnen, dass du 2 Fahrer einsetzen musst, ja, außer er verletzt sich ganz kurzfristig, ja, aber sonst musst du einen Ersatz nominieren und so weiter. Und ob sich ein Team darauf einlässt, einen Fahrer unter Vertrag wiederzunehmen, der vielleicht wieder Probleme bekommt oder so, das ist eine riskante Sache. Ich weiß nicht, ob Jonas wieder zurückkommen wird, aber momentan würde ich das bezweifeln.
Er leidet unter dem Morbus Gilbert bzw. dem Gilbert-Syndrom. Da geht es dann um eine genetisch bedingte Erkrankung, wo es um die Störung in der Verarbeitung des Bilirubins geht. Bilirubin ist ein Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffes Hämoglobin und es entsteht beim Zerfall von roten Blutzellen. Es ist eine gutartige Erkrankung, das heißt, er wird damit ganz normal weiterleben können, aber er sagte, er leidet unter Müdigkeit, unter Schlappheit und könne diese Rennen nicht mit voller Kraft bestreiten. Deswegen wird Jonas Folger dann nicht in der neuen Saison dann dabei sein, in dieser MotoGP-Saison, was Gerald gerade sagte. Vielleicht werden wir ihn gar nicht mehr in der MotoGP sehen. Könnte es denn sowas wie ein Einstieg, wieder ein Rückeinstieg geben, ich sage jetzt mal in der Moto2 oder Moto3, für jemanden wie Jonas Folger? Sollte er zum Beispiel einen Weg finden, wie er diese Rennen bestreiten könnte?
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das in der Moto2 wieder eine Chance mal gibt, ja, dass das eben ein Team wie InterGP oder so wieder sagt, wir wissen ja, wie gut er ist, wir wissen, wie schnell er ist, ja. Der Jürgen Ling, der Teamchef von InterGP, der hat mir mal gesagt, alleine wenn er sich die Datenaufzeichnungen von Jonas angeschaut hat, so etwas hat er noch nie bei einem anderen Fahrer gesehen. Das ist ein mega, mega Ausnahmetalent, ja. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da wieder mal eine Möglichkeit geben könnte in der mittleren Klasse. Werden wir sehen, ja. Also cool wäre es auf jeden Fall, ja, weil wir wissen, was für ein Riesentalent er ist. Du darfst auf der anderen Seite auch nicht vergessen, wir haben jetzt 19 Rennen, also nochmal eins dazu. Da kommen die Testfahrten dazu, die ganzen Reisereien, die Zeitverschiebungen, unterschiedliche Wettersituationen. Also es ist ja, du musst trainieren. Also es ist die körperliche und mentale Belastung ist ja nicht nur auf das Rennen selber beschränkt, sondern das alles, was drumherum ist, ja. Und dann hast du noch Sponsorentermine und so weiter und so fort. Also das ist schon für den Körper eine anstrengende, lange Saison, ja, und auch mental, ja. Also Einfach ist es nicht, wenn man ein bisschen angeschlagen ist. Da muss man schon ein harter Typ sein, um sowas richtig durchstehen zu können.
Er wird jetzt vom ersten malaiischen Fahrer ersetzt im Yamaha Tech 3 Team. Hafiz Ziarin wird ihn ersetzen. Er ist der erste Fahrer, wie gesagt, aus Malaysia. Und er wird sich sicherlich den 4. November vormerken, das vorletzte Rennen der Saison, wo er dann vor heimischem Publikum fährt. Und er ist der erste Fahrer aus Malaysia, der überhaupt in dieser Premium-Klasse fahren wird. Sicherlich was ganz Besonderes für ihn.
Das ist eine absolute Sensation für Malaysia und für ihn. Er hatte eigentlich schon einen Vertrag für die Moto 2 und es war alles drauf gepolt, dass er Moto 2 fährt. Dann hat sich das doch eben ergeben, dass er die Chance bekommt. Und man muss sagen, er hat sich bei den Testfahrten nicht schlecht geschlagen. Er ist mit jedem Tag schneller geworden und hat deutlich Fortschritte gemacht. Das hast du richtig an den Zeiten gesehen und an allem gesehen. Und wir haben im ersten Teil über Thailand und die Fanbegeisterung dort gesprochen. Malaysia Sepang, seit Jahren ist dort die Strecke ausverkauft. Ja. Die könnten dort noch mehr Tribünen bauen und die würden immer noch gefüllt werden. Und die sind schon jetzt ausverkauft. Ja. Das ist absolut gigantisch, ja, was dort auch für eine Begeisterung ist. Und jetzt natürlich noch mehr. Und stell dir vor, es regnet dort. Wir wissen, dass Hafiz Ziarin im Regen echt, echt cool ist, ja, und super Rennen schon gezeigt hat, eben in der Moto 2 auch, in Sepang. Und stell dir vor, es regnet, was ja dort nicht ungewöhnlich ist, und der fährt aufs Podest, was dann los ist, ja. Das ist dann die gleiche Begeisterung, die in Mugello und vor allem in Misano um Valentino Rossi herrscht. Das ist dann 1:1. Nur eben in Malaysia, ja. Also das ist definitiv eine Sache, die auf die wir uns freuen können, ja. Wenn wir dann zuschauen, auch im Fernsehen schauen bei uns, in Europa und sehen, freuen und mitfiebern und so. Das ist echt eine tolle Geschichte.
Also Hafiz Ziarin ist der neue Fahrer für das Yamaha Tech 3 Team. Wird zusammen mit Johann Zarco in einem Team fahren und Jonas Folger dann ablösen. Wir müssen ein bisschen über die Fahrer sprechen, die aus der Moto 2 hochkommen. Das ist zum Beispiel auf der einen Seite Tom Lüthi. Das ist natürlich Franco Morbidelli, der 2017 die Moto 2 gewonnen hat. Auch Takaaki Nakagami ist hochgekommen. Wem von den dreien traust du jetzt schon den Schritt wirklich in die MotoGP zu, um wirklich um Siege, ich sage jetzt mal vielleicht sogar um Podeste mitzufahren?
Also ich glaube nicht, dass aus eigener Kraft, wenn jetzt kein verrücktes Rennen ist, einer von diesen Rookies wirklich vorne ums Podium fahren kann. Ja, also es wird nicht so sein wie Johann Zarco, der gleich beim ersten Rennen da in Führung liegt und so und einfach vorne mitgeigt. Das glaube ich nicht. Die werden sich um Platz 10, 12, 13, 15 herum einsortieren. Das Interessante bei diesen drei Fahrern ist, dass sie alle auf dem gleichen Motorrad sitzen. Ja? Und Takaaki Nakagami im LCR-Team und Morbidelli und Lüthi bei Marc Forest, also das komplett gleiche Motorrad. Und das heißt, wir können natürlich schön Zeiten vergleichen und so und uns anschauen, wer ist gut, wer ist nicht so gut. Und bei den Testfahrten hat jetzt eigentlich Nakagami extrem überrascht. Er ist ja ein paar Mal auch gestürzt, muss man auch sagen, aber seine Rundenzeiten waren echt stark und er war meistens einen kleinen Tick schneller als Morbidelli. Und ich hätte eher erwartet, muss ich ehrlich gesagt gestehen, dass es umgekehrt ist, dass Morbidelli hier die Oberhand hat und Nakagami ein bisschen hinterher hinkt, ja, weil wir dürfen nicht vergessen, was für eine tolle Moto2-Saison Morbidelli letztes Jahr gehabt hat. Und Nakagami hat zwar auch ein Rennen gewonnen, war aber nicht immer konstant vorne und hatte auch schlechte und schwächere Moto2-Jahre. Also ich sehe momentan das Rookie Duell auf Augenhöhe zwischen Nakagami und Morbidelli. Und so wie es momentan aussieht, würde ich auch sagen, dass es zwischen den beiden entschieden wird, wer bester Rookie sein wird. Vergessen dürfen wir bei den Rookies auch nicht Xavier Simeon, der für Avincia fährt. Man sagt natürlich seine Leistungen, okay, er hat ein Rennen gewonnen in der Moto 2, aber insgesamt war er jetzt nie vorne konstant dabei. Und er hat sich auch eingekauft in das Team. Ja. Das ist kein Geheimnis, ja, das ist bekannt. Quasi Paydriver, unter Anführungszeichen. Und er war weit hinten, war aber auch nicht so schlecht. Er war von den Zeiten her nicht so weit weg. Aber ich glaube nicht, dass er eine Rolle spielt, um Rookie des Jahres zu werden. Und dann haben wir natürlich aus Schweizer Sicht der Tom Lüthi, der nach gefühlten 100 Jahren in der Moto 2 den Aufstieg geschafft hat, ja. Und jetzt dabei ist. Testfahrten waren bei ihm nicht so optimal, aber darüber werden wir jetzt vielleicht eh noch ein bisschen sprechen.
Wir werden gleich natürlich darüber sprechen. Ich wollte jetzt nochmal wissen, geht das Team Marc VDS mit Honda ein Risiko ein, indem sie zwei Rookies in ihrem Team haben mit Lüthi und Morbidelli? Letztes Jahr hatten wir das dann ja auch mit Folger und Zarco, aber geht Marc VDS da vielleicht ein Risiko ein?
Also ich glaube nicht, dass Mark VDS ein Risiko eingeht mit zwei Rookies, weil wenn wir uns erinnern können, im vergangenen Jahr hat Tech 3 auch zwei Rookies genommen und Zarco und Folger haben einfach super Speed und super Leistungen gezeigt und sich eigentlich von ganzen Performance in der MotoGP etabliert. Also ein Fehler ist es nicht. Und Zarco war damals amtierender Moto2-Weltmeister. Jetzt kommt Morbidelli als amtierender Moto2-Weltmeister, war in der Moto2 bei Mark VDS. Also es ist der absolut logische Schritt, ihm jetzt die MotoGP-Chance zu geben, weil er es sich absolut verdient hat. Tom Lüthi war natürlich eine Überraschung, ja, dass er doch nach so langer Zeit in der mittleren Klasse dann den Aufstieg wirklich noch schafft. Ich glaube, die wenigsten haben noch geglaubt, dass es wirklich noch passieren wird. Und ich habe im Herbst den Teamchef von Mark VDS, Michael Bartolini, gefragt, warum er sich für Lüthi entschieden hat, was für ihn ausschlaggebend war. Und wenn wir uns zurückerinnern, 2016, wie KTM das Testjahr gemacht hat, ist Lüthi ein paar Mal mit der MotoGP-Maschine gefahren und Bartolini hat das auch schon mal beobachtet und hat gemeint, ihm ist damals aufgefallen, dass Lüthi am Kurvenausgang extrem gut fährt und sich extrem gut mit der KTM zurechtgefunden hat. Und das hat ihm imponiert und das, so wie er mit dieser KTM gefahren ist, ist auch eher der Weg, wie man mit der Honda fahren muss. Und bei den Testfahrten ist es jetzt noch nicht so gut gelaufen. Lüthi arbeitet noch am Fahrstil, am Setting, aber eher hauptsächlich am Fahrstil. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, warum er sich wahrscheinlich schwerer tut als Morbidelli zum Beispiel. Ja? Weil Lüthi ist jetzt so lange in der mittleren Klasse gefahren und in der Moto 2. Die haben nicht so viel Power, die Motorräder. Also es ist jetzt echt eigentlich untermotorisiert und damit musst du extrem viel Kurvenspeed fahren. Das heißt, du fährst die Kurven viel, viel runter und musst da einfach den Speed mitnehmen. Und die Honda muss man ganz anders fahren. Wenn man sich zum Beispiel Marquez und Pedrosa anschaut, die fahren eine Kurve, viele Kurven nicht rund, sondern wie ein V. Also sie bremsen ganz spät rein, legen um und geben voll und stellen das Motorrad so schnell wie möglich auf und geben Vollgas. Also es ist echt etwas abgehakt. Ja. Und entscheidend ist für die Rundenzeit ist bei der Honda, dass du extrem spät bremst. Und das ist das, was Marquez so extrem perfektioniert hat in seinen Weltmeisterjahren. Da hat er immer die Überholmanöver gesetzt, ja, die ganz spektakulär und so weiter. Und dann eben so früh wie möglich wieder das Motorrad aufstellen und ans Gas gehen. Und dann musst du der Elektronik vertrauen, die ist für Tom Lüthi natürlich ganz neu. Beim Beschleunigen kommt dann auch wieder die Aerodynamik vorne ins Spiel, um das Vorderrad am Boden zu halten und so weiter. Also dieser Bereich ist extrem wichtig. Du musst aber den Kurveneingang perfekt fahren, um auch den Kurvenausgang perfekt zu erwischen. Das heißt, wenn du auf der Bremse nicht hundertprozentig da dran bist, ja, und es nicht hundertprozentig am Limit perfekt machst, dann passt der Kurvenausgang nicht. Und dann verlierst du da ein halbes Zehntel und dort ein halbes Zehntel und auf eine ganze Runde summiert sich das und damit bist du weit hinten, ja. Und das ist momentan noch das Problem, ja, wo Tom Lüthi zu kämpfen hat. Ja. Interessanter Aspekt ist diesbezüglich, die Yamaha muss man eher runter durch die Kurve fahren, viel Kurvenspeed. Und das war das Erfolgsgeheimnis von Jorge Lorenzo. Ja. Und diese Charakteristik hat die Yamaha nach wie vor. Und Johann Zarco hat das relativ schnell begriffen und hat gesagt, die Yamaha musst du bis heute, also auch wie er jetzt fährt, mit dem Lorenzo Fahrstil fahren. Und das ist mit dem hohen Kurvenspeed das, was der Zarco in der Moto 2 perfektioniert hat. Das heißt, er musste nicht alles umstellen von seinem Fahrstil und war von Anhieb schnell. Ja. Und bei Honda hast du halt, ist es anders zu fahren und da ist noch Lüthi am Kämpfen und herumprobieren, wie er das genau macht.
Ja, wir werden es sehen in den nächsten Wochen, wie Tom Lüthi dann auch damit klarkommt mit seinem Motorrad, beziehungsweise dann auch mit den Strecken. Es gab noch ein paar andere Wechsel dann auch auf den Motorrädern. Sam Lowes ist zum Beispiel weg. Das haben wir letztes Jahr schon besprochen, dass Sam Lowes nicht mehr in der MotoGP unterkommen wird. Scott Redding hat Pramac Racing verlassen, um zu Aprilia zu wechseln. Loris Bass hat die MotoGP verlassen und ist zur Superbike World Championship zurückgegangen. Gab es eine Nachricht, die dich wirklich noch überrascht hat hier vor dieser Saison?
Also ich fand jetzt nicht, dass es irgendwelche spektakulären Geschichten gibt. Ja, es sind zum Beispiel schon, was zu diesem Zeitpunkt eigentlich ziemlich paradox ist, ja, für nächstes Jahr schon Verträge abgeschlossen worden. Also wir wissen zum Beispiel, dass Francesco Bagnaia nächstes Jahr für Pramac Ducati fahren wird. Ja. Und das wissen wir jetzt schon. Also das ist eher für mich eine größere Überraschung. Sonst hat sich jetzt nicht viel getan, außer eben, dass Syrien die Chance bei Tech 3 bekommt. Das war natürlich schon eine kleine Überraschung. Aber sonst fand ich nicht, dass sich jetzt hier irgendwie groß was verändert hat.
LCR Honda hat zum ersten Mal seit 2015 zwei Fahrer angemeldet. Und das Aspa Racing Team wird unter dem Namen Angel Nieto Team in 2018 antreten, dann um dem verstorbenen Angel Nieto dann auch die Ehre zu erweisen. Das sind noch die beiden Nachrichten, die es gibt, das Angel Nieto Team dann mit Karel Abraham und Alvaro Bautista. Das ist das, was sich alles geändert hat in der MotoGP und worüber wir nächstes Jahr dann auch viel sprechen werden. Das sind die ganzen Favoriten. Das sind Fahrer wie zum Beispiel Marc Marquez oder Andrea Dovizioso oder natürlich auch Valentino Rossi oder Maverick Vinales. Darüber, über die Favoriten, was sie gemacht haben im Winter und wie sie vorbereitet sind auf die neue Saison, darüber sprechen wir gleich hier in unserem großen, in unserer großen Vorschau auf die neue MotoGP-Saison in Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com.
Das DHB-Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de. Live. Die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
Die 2018er Saison steht vor uns. Wie die 2017er Saison ausgegangen ist, das erzähle ich euch jetzt nochmal. Marc Marquez ist der Weltmeister geworden vor Andrea Dovizioso, Maverick Vinales, Dani Pedrosa und Valentino Rossi. Gerald, wir wollen jetzt mal so ein bisschen auf die Favoriten dann vorausschauen, bevor wir uns im Einzelnen um die Fahrer kümmern. Wir können fast vom gleichen Favoritenkreis wieder ausgehen dieses Jahr, oder?
Ja, absolut. Ja, also es werden die gleichen Fahrer vorne sein, es werden die gleichen Fahrer um den WM-Titel kämpfen. Und anhand der Testfahrten kann es wieder sehr spannend werden. Ja, also sehr eng und hoffentlich natürlich offen bis zum letzten Rennen, dass wir erst beim Finale wissen, wer Weltmeister wird, ja.
Das wäre sehr, sehr schön. Marc Marquez ist letztes Jahr Weltmeister geworden. Er hatte gleich mit einem vierten Platz in Katar schon mal für ein gutes Ergebnis gesorgt, dann in Argentinien ein Did-Not-Finish gehabt, dann aber im dritten Rennen dann gleich den ersten Platz in Texas gemacht, Zweiter dann in Spanien geworden und dann hatte sich seine Saison immer deutlicher verbessert. Er hat dann ab dem Deutschland Grand Prix noch 5 Siege eingefahren und war vor allen Dingen in der zweiten Hälfte dieser WM-Saison der absolut stärkste Fahrer. Marc Marquez ist natürlich weiter auf seinem Motorrad unterwegs. Erstens, die erste Frage ist, traust du ihm die WM-Wiederholung zu? Und zweitens, ist in irgendeiner Weise was am Motorrad geändert worden im neuen Jahr, was ihn vielleicht noch stärker werden lässt?
Also meiner Meinung nach ist er der absolute Top-Favorit. Er ist nicht nur der Titelverteidiger, sondern bei ihm läuft es. Ja. Die Stimmung ist gut, er ist gut trainiert, es läuft im Team. Er ist locker, er ist cool. Und der absolut entscheidende Punkt ist, du hast gerade die Ergebnisse gesagt vom Vorjahr und du hast gesehen, dass er nicht so gut in die Saison gestartet ist und danach sind die Ergebnisse mal besser geworden. Mittlerweile hat sich die Situation doch etwas geändert. Marquez, Pedrosa und auch Kyle Crutchlow, der auch das gleiche Werksmotorrad zur Verfügung hat, die haben alle jetzt gesagt bei den Testfahrten, das Motorrad ist ein deutlicher Schritt nach vorne. Sie sind extrem cool aufgestellt. Ja. Beim Katar-Test, das ist keine Paradestrecke für Honda, waren sie nicht weit hinter der Spitze. Also wenn dann im Vorjahr hast du ihm den vierten Platz vorgelesen. Ich glaube, er könnte vielleicht dieses Wochenende gewinnen, aber er könnte auf jeden Fall ein Wort ums Podium mitsprechen. Also wenn Honda jetzt schon stärker aufgestellt ist, sollten diese schlechten Ergebnisse, die er am Anfang der vergangenen Saison gehabt hat, nicht haben, sondern gleich von Anfang an konkurrenzfähig und vorne sein, dann weißt du, wie sich die Saison entwickelt. Ja, also er ist der absolute Top-Favorit für mich.
Es ist ja lustig, dass wir über einen vierten Platz über schlechte Ergebnisse sprechen, beziehungsweise einen schlechten Start. Natürlich war in Argentinien der Ausfall damit bei, aber danach, wie gesagt, Texas Erster, Spanien Zweiter, Frankreich hat er nochmal abreißen lassen müssen, beziehungsweise konnte er das Rennen nicht beenden. Bis Italien war es halt so ein bisschen holprig und danach war das dann auch so, dass jetzt die Maschine dann eingespielt war, dass die Technik dann komplett rund lief oder woran lag es deiner Meinung nach?
Ja, im Vorjahr hat Honda auf jeden Fall einen großen Schritt gemacht während der Saison. Da hatten sie einen privaten Test in Brünn und da ging es dann wirklich voll ab die Saison. Ducati hat im vergangenen Jahr auch nach dem Frühling einen Fortschritt gemacht und Yamaha im vorigen Jahr eben nicht. Und Honda hat jetzt aber wirklich einen Sprit wieder gemacht, ja. Und alle die Fahrer sagen, das Motorrad ist teilweise nicht einfach zu fahren, vor allem auf einer Strecke wie Katar, die eben nicht absolut liegt. Aber den Thailand-Test haben sie dominiert, in Sepang waren sie extrem stark, ja. Und insgesamt ist Honda besser aufgestellt als zum Start der vergangenen Saison, ja. Und wenn du eben weißt, wenn bei Marquez dann das Radl klickt und du siehst seine Ergebnisse über die Saison, dann ist er der absolute Top-Favorit.
Ja. Marc Marquez, also wie gesagt, in der neuen Saison der Top-Favorit. Letztes Jahr Zweiter geworden ist Andrea Dovizioso auf der Ducati. Und der sah lange Zeit wirklich, es sah lange Zeit so aus, als ob die beiden sich das im letzten Rennen dann nochmal so richtig geben würden. Und dann vielleicht im letzten Rennen erst die gesamte WM entschieden wird. Aber Dovizioso hat zwei schlechte Rennen dann am Ende nochmal gehabt. Australien 13. Platz, wenn ich mich recht erinnere, war das sogar ein Regenrennen. Und dann in Valencia, als er ausgefallen ist. Dovizioso hat ein bisschen was gut zu machen, hat man das Gefühl. Kann er Marc Marquez dieses Jahr Paroli bieten?
Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass er wieder auf dem Niveau fahren wird wie letztes Jahr. Er ist sehr, 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 sehr glücklich gewesen nach dem letzten Test. Er konnte aus dem Stand weg sofort schnelle Rundenzeiten fahren. Sein Long-Run-Pace war echt gut. Katar ist aber, muss man auch sagen, eine Strecke, die der Ducati mehr liegt als der Honda. Ja, also es kann durchaus rein theoretisch sein, dass Dovizioso hier am Sonntag den Auftakt gewinnt, Marquez Zweiter oder Dritter wieder oder so, und dann kann sich das Bild wieder umdrehen. Ja. Also ich würde aus dem ersten Rennen jetzt nicht zu viel für die ganze Saison herauslesen, aber er ist stark, er ist locker, er ist locker drauf und er weiß jetzt, ich kann um den WM-Titel kämpfen. Ja. Und er geht mit einer ganz anderen mentalen Einstellung in die Saison, das hat er in den letzten Interviews auch gesagt, ja, weil er einfach vom ersten Rennen an weiß, ich kann um den WM-Titel kämpfen, ja. Und er wird auf jeden Fall der, glaube ich, größte Herausforderer von Marc Marquez werden.
Hat Dovizioso letztes Jahr in Australien die WM weggeschmissen? Oder vielleicht vorher schon in Aragonien, wo er nur Siebter wurde?
Das ist schwierig zu sagen, ja. Also, ja klar, die Punkte haben halt dann natürlich gefehlt, ja. Und Phillip Island war eins von den Rennen. Aber da hatten die anderen Ducati-Fahrer auch Probleme. Ja. Ja, also das war jetzt nicht so, dass Lorenzo gewonnen hat und Dovizioso wird 13. Ja. Da hatten sie einfach Probleme, ja. Und Dovizioso hat eben immer gemeint, auch beim Test, sie haben das Motorrad in kleinen Details verbessern können und Schwächen ausgemerzt, die sie im vergangenen Jahr hatten. Und jetzt ist natürlich die spannendste Frage, dort, wo Dovizioso und der Ducati extrem stark waren, können sie es dieses Jahr wieder reproduzieren? Und dort, wo sie schwächer waren, sind sie dort etwas besser? Und dann kann es sich rein theoretisch ausgehen, dass er wirklich bis zum letzten Rennen im Titelrennen ist und vielleicht sogar Weltmeister wird, ja, diesmal.
Dovizioso, wie gesagt, vielleicht der größte Konkurrent von Marc Marquez in der neuen Saison. Dahinter Dritter wurde letztes Jahr Maverick Viñales. Und wir haben ja letztes Jahr über fast alle Rennen gesprochen. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, Maverick Viñales war so ein bisschen Grumpy Maverick. Der war nie so richtig zufrieden mit der Leistung, hatte ja auch ein paar Ausfälle gehabt. Ist dann zum Beispiel in Katalonien ist er nur Zehnter geworden, Neunter dann nur in Japan, Neunter in Malaysia. Das waren alles nicht so Rennen, die nach Maverick Viñales Gusto waren. Glaubst du, dass er dieses Jahr wieder voll angreifen kann? Weil so richtig eine Chance hatte er letztes Jahr nicht gegen Marquez und Dovizioso.
Ja, am Ende hatte er es nicht. Ja, am Anfang hat er die Saison dominiert. Ich glaube, du hast es recht gut ausgedrückt, ja, mit diesem Grumpy Viñales. Man muss sich jetzt nur den letzten Test in Doha anschauen, in Katar. Eigentlich ist es eine Paradestrecke von Yamaha. Sie haben jetzt in den letzten Jahren dort die meisten Rennen gewonnen, waren extrem stark und vor einem Jahr hat Viñales den Test dominiert, das Rennwochenende dominiert, den Sieg geholt. Und es ist eine Yamaha-Paradestrecke, ja. Und jetzt hatten sie einfach Schwierigkeiten. Viñales hat gesagt, nach 3 Tagen, sie haben am letzten Tag das Setup vom ersten Tag wieder genommen und sind besser gefahren. Und die anderen Tage haben sie am Setup herumprobiert und Sachen und Teile probiert und so und haben komplett den Weg verloren, ja. Er konnte nicht pushen, er hat sich nicht wohlgefühlt, das Motorrad wollte geradeaus fahren und wollte nicht um die Kurve fahren und schwierig, er konnte nicht pushen und man hatte den Eindruck, dass er echt verloren ist und er hat eben gesagt, wir sind wieder aufs Setup vom ersten Tag zurückgekehrt und das war dann wieder okay, aber jetzt auch nicht top, ja, und sie hatten unter dem Strich auch Rückstand, ja, von der Rundenzeit her und das ist eine Paradestrecke von Yamaha, ja, wenn sie jetzt zu einer Strecke kommen, die Yamaha vielleicht nicht so gut liegt, ja, wie läuft es dann? Sieht es dann schlechter aus? Schwierig zu sagen, also sie sind wirklich schwer einzuschätzen. Es kann sich natürlich über Nacht viel ändern. Du hast auch eben dieser Grumpy Vinales, Valentino Rossi war interessant. Der sieht das Ganze natürlich auch gelassener. Er sagt nicht, dass wir hier Favoriten sehen. Er sagt, Yamaha muss noch viel arbeiten. Wir haben Schwäche, wir haben Rückstand. Er sieht auch Honda und Ducati weiterhin einen kleinen Schritt vor Yamaha. Aber Rossi ist ein Arbeiter. Wir wissen, er ist ein Sonntagsfahrer. Er wird jetzt am Freitag und Samstag in den Trainingstag und auch am Sonntag im Warm-up tüfteln und herumspielen. Und er wird wahrscheinlich am Sonntag um 17 Uhr Ortszeit, um 17 Uhr unserer Zeit startet es dann so, richtig bereit sein, ja, und das glaube ich schon. Und er wurde auch angesprochen über Vinales, dass er diesen verlorenen, frustrierten Ausdruck hat. Und Rossi hat gesagt, ja, er sieht das auch so. Und Vinales muss seine Einstellung etwas ändern, weil er will immer alles gewinnen und immer alles dominieren, aber es läuft halt in der MotoGP nicht immer. Und du musst dann halt arbeiten, ruhig sein und schauen, dass du über Arbeit irgendwie doch den Rückstand aufholen kannst.
Ja, Sonntagsfahrer, die Definition hat ja dann doch eine andere in der MotoGP als dann im normalen Sprachgebrauch. Valentino Rossi ist ein Sonntagsfahrer laut Gerald Dirnbeck von motorsporttotal.com. Wo wir schon über ihn sprechen, können wir gleich weiter über ihn sprechen, über Valentino Rossi, über den Altmeister, der unbedingt nochmal seinen 10. Weltmeistertitel holen will. Letztes Jahr hat er sich zwischendurch sogar das Bein gebrochen, konnte dann beim großen Preis von San Marino nicht mitfahren, hat sich dann aber gedacht, ach komm, mit Schiene funktioniert das schon, ist dann Fünfter in Aragonien gleich wieder geworden, hatte insgesamt eine sehr gute Saison, wie ich finde, ist Fünfter am Ende geworden. Was kann Valentino Rossi, was kann der alte Mann dieses Jahr erreichen, deiner Meinung nach?
Also wenn man ihn jetzt so beobachtet hat, ja, er hat die Freude, die Leidenschaft, den Spaß wie eh und je. Also auch wenn es jetzt nicht so absolut perfekt läuft bei Yamaha, er hat irgendwie nicht diese Leidenschaft verloren. Er macht keinen frustrierten Eindruck oder so, sondern er macht das weiterhin Spaß. Er will arbeiten, er will fahren, er will kämpfen und die Motivation ist total da. Und wie er auch schon durchblicken hat lassen, wird er sehr, sehr wahrscheinlich seinen Vertrag nochmal verlängern. Wahrscheinlich auf nochmal 2 Jahre. Ja. Yamaha hat gesagt, ja, wir gehen davon aus, dass er ziemlich sicher weiterhin bei uns sein wird. Und das sind natürlich Nachrichten, die weltweit natürlich die meisten Fans hören wollen. Ja, ich meine, er ist eine Legende, er ist eine Ausnahmeerscheinung und dass du in seinem Alter noch solche Leistungen bringen kannst, noch so einem Niveau fahren kannst, ja, das ist schon, da kann man nur den Hut davor ziehen.
Ja, du hast gesagt, er will vielleicht nochmal seinen Vertrag verlängern, er ist ein absoluter Arbeiter, aber glaubst du, dass er in dieses Triumvirat Marquez, Dovizioso und Vinales häufig genug einbrechen kann, um am Ende vielleicht sogar, ja, Gott bewahre, aber ob eventuell Weltmeister zu werden, oder hat die Yamaha dieses Jahr da keine Chance?
Also unmöglich ist es natürlich nicht. Wir haben schon die verrücktesten Sachen im Motorsport gesehen, ja. Aber ich weiß nicht, ob es für Valentino Rossi in diesem Jahr reichen wird. Ich glaube schon, dass er ein paar Rennen gewinnen wird. Vielleicht auch mehr als im letzten Jahr, weil er hatte nur einen Sieg, aber vielleicht 2, 3 Siege könnten sicher drin sein. Er wird auch oft am Podium stehen. Aber ob es insgesamt dann reicht, um gegen Marquez und Vinales zu Marquez und Dovizioso zu bestehen, ist wirklich, ich bezweifle es, aber es wäre natürlich eine absolut geile Geschichte, wenn, stell dir vor, wir fahren nach Valencia und Marquez, Dovizioso und Rossi können Weltmeister werden.
Das möchte ich jetzt genauso haben.
Ja, das wäre eine Geschichte, das wäre echt geil, ja.
Der Fünfte im Bunde, den wir noch gar nicht angesprochen haben, das ist Danilo Pedrosa. Der ist letztes Jahr Vierter geworden, hatte auch zum Beispiel das Rennen am Ende in Valencia gewonnen, hat in Spanien dann auch den anderen Grand Prix Anfang der Saison gewonnen und hat insgesamt eine ganz gute Figur gemacht. Allerdings hatte er dann zwischendurch so ein paar Streichresultate. 13. Platz in den Niederlanden, 14. Platz in San Marino. Das war alles nicht ganz so gut. Danilo Pedrosa ist auf der Honda. Was traust du ihm zu dieses Jahr?
Also er hat, wie du es richtig gesagt hast, eine sehr gute Saison gehabt im vergangenen Jahr. Sehr viele Podestplätze, 2 Siege, also die etwas schwächeren Jahre sind vorbei. Er ist wieder wirklich vorne dabei, solange es nicht regnet, wo er die Probleme mit dem Schleierreifen hat, die er bei Regen und Nässe und kühlen Temperaturen nicht auf Temperatur bringen kann. Ich glaube aber nicht, dass er Marquez wirklich schlagen kann auf dem gleichen Motorrad. Über die Saison gesehen. Einzelne Rennen durchaus, aber nicht über die Saison gesehen. Und ich schätze eigentlich, dass Pedrosa eine ähnliche Saison fahren wird wie letztes Jahr. Er wird oft vorne dabei sein, wird oft Podestplätze haben, wird das eine oder andere Rennen gewinnen. Aber dass er wirklich Weltmeister wird, würde ich eher nicht drauf wetten. Interessant ist es natürlich bei ihm, sein Vertrag läuft aus und die große Frage ist, bleibt er weiter bei Honda? Sagt Honda, wir wollen vielleicht wieder einen jüngeren Fahrer engagieren? Entscheidet er sich für einen Wechsel? Also das wird jetzt in den nächsten Wochen die spannende Frage auch sein bezüglich Dani Pedrosa. Ja.
Daniel Pedrosa, nicht Danilo Pedrosa. Danilo ist Danilo Petrucci. Der fährt auf der Ducati. Wir haben die fünf Favoriten jetzt so ein bisschen beäugt. Wer ist denn von den Fahrern dahinter da, dem du zwischendurch mal die Podestplätze zutraust, um vielleicht auch noch mal den anderen in die Suppe zu spucken? Gibt es einzelne Rennen, wo du sagst, okay, da ist der eine Fahrer oder andere Fahrer wirklich, wirklich sehr gut dabei und kann hier auch für Überraschungen sorgen?
Also, wer wieder extrem spannend zu beobachten sein wird, ist der Jorge Lorenzo natürlich. Ich glaube schon, dass er auf der einen oder anderen Strecke, die ihm liegt, wo er mit der Ducati gut fahren kann, einfach gewinnen kann. Und er muss in diesem Jahr mindestens ein Rennen gewinnen. Das ist die Zielvoraussetzung, weil auch bei ihm geht es um einen neuen Vertrag. Wie viel Gehalt zahlt ihm dann Ducati und so? Die haben Sponsoren verloren, also da sitzt das Geld auch nicht so extrem locker. Und dann wird es aber wieder Rennen geben, wo die Strecke ihm nicht ganz liegt oder er mit der Ducati nicht auf der Strecke gut fahren kann. Dann ist er wieder nur Vierter, Fünfter oder so. Oder diese Tendenz hat man bei den Testfahrten gesehen. Und spannend wird hier natürlich, wenn wir das Big Picture betrachten, wenn Lorenzo ein paar Rennen gewinnen kann und hier echt allen um die Ohren fährt und beim nächsten Rennen ist er vielleicht Nummer Fünfter, weil die Strecke und so weiter nicht ganz passt, dann könnte er theoretisch Dovizioso WM-Punkte wegnehmen, die dem Dovizioso vielleicht am Ende der Saison fehlen. Ja? Also das kann noch eine echt interessante Geschichte werden. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Lorenzo das eine oder andere Rennen auch gewinnen wird. Ob er Weltmeister wird in diesem Jahr, das schätze ich trotzdem Dovizioso auf alle Rennen gesehen stärker ein.
Wer sehr stark letztes Jahr war Johann Zarco, der hat seine zweite Saison jetzt in der MotoGP zusammen mit Alex Rins. Alex Rins hatte letztes Jahr 5 Rennen, wo er dann verletzt war und dann nicht weiterfahren konnte, beziehungsweise dann erst später wieder einsteigen konnte. Aber wenn man sich die Ergebnisse zum Beispiel von jemandem wie Alex Rins anguckt, der dann in der zweiten Hälfte der Saison 9., 8., 5., 8. und 4. wurde, dann ist die Saison ja gar nicht so schlecht gelaufen für den jungen Spanier. Und auch, wie gesagt, die Saison von Johann Zarco. Gibt es diese Zweitjahresschwierigkeiten auch bei MotoGP-Fahrern, also dass es im zweiten Jahr alles ein bisschen schwieriger ist als im ersten Jahr?
Schwierig zu sagen. Ich würde sagen, es geht um die Erwartungshaltung. Ja? Johann Zarco hat die Erwartungshaltung, dass er bei jedem Rennen ums Podest kämpfen will und auch das eine oder andere Rennen gewinnen möchte. Das hat er gesagt, das ist seine Zielsetzung. Ja? Also der möchte jetzt nicht mehr Vierter, Fünfter werden, der möchte ganz vorne mitspielen. Ja? Und das Interessante ist, er hat eigentlich von den Wintertestfahrten, von den Yamaha-Fahrern den stärksten Eindruck hinterlassen. Ja? Er fährt interessanterweise mit dem 2016er Chassis und neuen Motor und neue Aerodynamik und so weiter. Und er tüftelt ja nicht herum, während hier im Yamaha-Werksteam die verschiedensten Teile und Chassis gewechselt und ausgetauscht werden, hat Zarco sich festgelegt, ich fahre mit dem und daraus versuche ich alles rauszuholen. Und das scheint der bessere Weg zu sein, den er geht, als das Yamaha-Werksteam. Und bei Zarco ist natürlich auch dann interessant, sein Vertrag läuft aus, Tech 3 wird nächstes Jahr mit KTM fahren und er ist natürlich die heißeste Aktie am Fahrermarkt. Ja. Yamaha müsste ihn irgendwie halten, weil sollte Rossi dann doch irgendwann einmal seine Karriere beenden, brauchst du einen Nachfolger und da ist Zarco natürlich jetzt optimal, weil du weißt, er kann mit der Yamaha schnell fahren. Aber auch andere Teams sind sehr interessiert an ihm. Ja, KTM könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie hinter ihm her sein werden und ihm einen Vertrag anbieten wollen. Also das wird auch extrem spannend, wie sich das da weiterentwickelt. Ja. Fahrer, die sonst Überraschungen zeigen können, klar, Jack Miller jetzt auf der Vorjahres-Ducati kommt sehr gut zurecht. Der kann wirklich bei ein paar Rennen mal vorne mitgehen. Danilo Petrucci ist wieder ein Kandidat für Podestplätze. Ja, und Suzuki, du hast es angesprochen, Alex Rins ist nach vielen Verletzungen in der zweiten Saisonhälfte im Herbst dann wirklich auf Touren gekommen, hat Fortschritte gemacht. Suzuki schaut insgesamt besser aus als im Vorjahr. Also die ganze Basis schaut besser aus. Ob sie jetzt schon ganz vorne eine Rolle spielen, glaube ich eher nicht. Das eine oder andere Podest kann durchaus mal drinnen sein. Und Rins ist da auch jemand, der, wenn wir uns ehrlich sind, durch die ganzen Verletzungen, die er im Vorjahr hat und die Rennen, die er verpasst hat, eigentlich fährt er jetzt so seine richtige erste volle MotoGP-Saison. Ja? Und wenn er den Trend, den er im Herbst gezeigt hat, fortsetzt, dann wird er auch in den Top 10 eine Rolle spielen. Ja, um Platz 5, 6 herum, wo ein Crutchlow auch mitmischt, ein Petrucci, ein Miller und so. Also das wird sicher in der Gruppe hinter der absoluten Spitze auch ziemlich zur Sache gehen. Ja.
Wer wird Weltmeister? Marc Marquez? Ist es so langweilig?
Ich glaube nicht, dass es langweilig ist, ja, weil es gibt viele Kandidaten und du weißt nie, was passieren wird. Ja. Ja. Aber ich glaube schon, dass er ist am Höhepunkt seiner Karriere. Ich meine, er ist jetzt 5 Jahre MotoGP gefahren und ist 4-mal Weltmeister geworden.
Ja. Ist nicht so schlecht, ja.
Ja, wir befinden uns in der Marc Marquez-Ära. Das müssen wir uns einfach bewusst sein. Ja, er fährt am Höhepunkt seiner Karriere. Er hat alles um sich. Super Motorrad, super Team. Er ist locker, relaxed, die Erfahrung. Ja, er weiß, was er machen muss. Und er ist momentan die Messlatte für jeden anderen Fahrer.
Sonntag geht es los mit der neuen MotoGP-Saison in Katar. Gibt es den ersten Grand Prix. Eurosport wird berichten. Und natürlich erfahrt ihr dann alles auf motorsporttotal.com und dann nächste Woche in unserer Rückschau auf das erste Rennen. Wenn wir uns gleich nochmal wieder hören, werden wir nochmal über die Moto2 und Moto3-Saison sprechen. In der Moto2 hat sich einiges getan, sind einige Fahrer dazugekommen, einige Fahrer weg, auch in der Moto3. Und diese Änderungen und worauf man achten sollte an diesem Wochenende beziehungsweise an den nächsten Wochenenden, darüber werden wir hier gleich sprechen in unserer großen Vorschau von motorsporttotal.com und meinsportradio.de auf die neue Motorrad-WM-Saison.
Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Der Intellectual Fight Club 10 am 16. März ab 20 Uhr live aus dem Festsaal Kreuzberg in Berlin. Live auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
Neben der MotoGP startet natürlich auch die Moto2 und Moto3 in die neue Saison. Und gerade in der Moto2 hat sich ja einiges getan. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Franco Morbidelli ist nicht mehr dabei. Tom Lüthi ist nicht mehr dabei. Dafür ist jemand wie Sam Lowes zum Beispiel runtergekommen in die Moto2. Gerald, was sind die größten Änderungen in dieser Moto2-Saison? Weil wir müssen uns ja durchaus an ein paar neue Gesichter gewöhnen. Unter anderem dann ja auch den Mann, der letztes Jahr die Moto3 im Grund und Boden gefahren ist.
Ja, du hast es angesprochen. Ja, wir haben neue Gesichter dabei, ja. Das vielversprechende Talent ist natürlich Joan Mir, da sind wir jetzt alle gespannt, wie es in der mittleren Klasse schlagen wird. Auch Romano Fenati ist raufgestiegen. Also das sind sicher zwei sehr interessante junge Fahrer, die wir in der mittleren Klasse haben. Und wie gesagt, Leute aus der MotoGP, Sam Lowes, ja, ist wieder zurück, fährt eine KTM, also hat Top-Material zur Verfügung. Hector Barbera ist jetzt auch in die mittlere Klasse wieder zurückgekommen von der MotoGP, war früher in der 250er Klasse einer der absoluten Top-Fahrer. Also das ist schon schön durchgemischt, ja, mit Marcel Schröter haben wir einen Deutschen, ja, dabei, wieder, IntecGP ist jetzt wieder mit Kalix unterwegs und die haben sich jetzt für den Testfahrten wieder an das Material gewöhnen müssen, Abstimmung und so weiter suchen. Neuer Teamkollege von Marcel ist der Xavi Vierge, der ist auch ein sehr, sehr guter Fahrer, hat uns letztes Jahr bei Tech 3 auch schon überrascht mit einigen echt starken Rennen. Jetzt sitzt er auf einer Kalex, hat Marcel als Teamkollegen und das wird echt ein interessantes Teamduell auch werden, ja, wie weit sie beide sich pushen können, um nach vorne zu kommen, ja. Ein Danny Kent ist wieder dabei, ja, hat jetzt einen vollen Platz für Speed-Up, ja, muss dann entwickeln. Das Kiva-Team hat es auch geschafft, ja, ist aber nur mal mit einem Motorrad vertreten, mit einer KTM von Dominic Eggeter, der auch mit Crowdfunding und Fanaktionen und Unterstützung von vielen Fans und Helfern es geschafft hat, das Budget noch zu schnüren. Sitzt jetzt auf einer KTM, wird auch interessant zu sehen, wie er sich mit dem Motorrad schlagen wird. Nachdem es mit der Suter im Vorjahr jetzt nicht ganz so toll gefahren ist, dann haben wir natürlich die Oldies, ja, Mattia Passini zum Beispiel, ja, der letztes Jahr wieder seinen zweiten Frühling erlebt hat. Also es ist wirklich ein gut bestücktes Fahrerfeld und das kann echt wieder super geile Rennen werden.
Du hast gerade gesagt, mit Marcel Schrötter gibt es einen deutschen Fahrer und da denken sich die Fans, Mensch, da gab es doch letztes Jahr zwei deutsche Fahrer. Sandro Cortese war dabei, aber der ist nicht dabei. Kiefer Racing wird in der neuen Saison nur mit einem einzigen Motorrad antreten. Du hast es gesagt, mit Dominic Eggeter. Was ist mit Sandro Cortese gewesen?
Ja, im Zuge der Teamübernahme nach dem tragischen Tod von Stefan Kiefer war das Ganze natürlich im Winter schwierig. Sandro Cortese war ja der zweite Fahrer gewesen, neben Dominic Eggeter. Dann gab es neue Investoren, die schon Zusagen gemacht haben. Dann hat sich das aber wieder zerschlagen im Januar und dann konnte man noch rund um Dominic Eggeter, vor allem Dominic Eggeter hat auch sehr viel mit seinem Manager-Team dazu beigetragen, ein Paket schnüren, dass man eine KTM einsetzt. Aber für den zweiten Platz war kein Geld einfach da und Sandro ist dann einfach, war halt kein Platz mehr. Ja. Und zu dem Zeitpunkt im Januar waren natürlich alle anderen Teams schon besetzt und Sandro hat es trotzdem geschafft, ist in der Superbike-WM, in der Support-Serie, in der Supersport-WM untergekommen, in der 600er seriennahen Klasse im Team von Calio Racing, vom Bruder von KTM, des Formica Calio. Und er ist dann gleich beim ersten Rennen aufs Podest gefahren. Also dort ist er in der Spitzengruppe dabei und hat dort einen Platz gefunden. In der Moto2 haben wir eben, wie gesagt, jetzt nur noch Marcel Schröter als einzigen Deutschen.
Aber es muss keine Sackgasse für Sandro Cortese sein, jetzt diese Klasse hier.
Nein, glaube ich nicht, weil man hat gesehen, er ist gleich vorne dabei, das Material ist konkurrenzfähig, mit dem kann man um Siege kämpfen. Die Klasse ist neu und er war gleich vorne dabei, das ist natürlich super, ein super Zeichen. Und wenn er dort Rennen gewinnt und vielleicht sogar Supersport-Weltmeister wird, ja, das ist absolut möglich, vielleicht nicht in diesem Jahr, vielleicht nächstes Jahr, dann kann er auf jeden Fall in die Superbike-WM noch gehen oder vielleicht gibt es wieder einen Weg zurück in die Moto2. Also eine Sackgasse ist es auf keinen Fall.
Es hat sehr viele Änderungen jetzt gegeben, du hast ja auch darüber gesprochen und wir haben ja auch ein paar Fahrer, die Moto2 verlassen haben. Kann man jetzt überhaupt schon Favoriten ausmachen für die neue Saison oder muss man da erstmal die ersten zwei, drei Rennen abwarten?
Also in den kleinen Klassen kann es immer der Fall sein, dass ein Fahrer, der im Vorjahr WM 8., 9., 10. oder so war, plötzlich alles zusammenpasst und der ist vorne und gewinnt ein Rennen nach dem anderen. Diese Überraschungen haben wir schon oft gesehen. Ich würde schon denken, dass es zwei bis drei Leute gibt, die ich im Favoritenkreis sehen würde. Das ist auch zum einen natürlich Miguel Oliveira, der hat vergangene Saison die letzten drei Rennen gewonnen, ist WM-Dritter geworden und da Lüthi und Morbidelli nicht mehr da sind, ist er natürlich jetzt eigentlich die klare Nummer eins. KTM geht in die zweite Saison und hat natürlich jetzt Erfahrungswerte und Abstimmungen von allen Rennstrecken, bis auf die neue Strecke in Thailand natürlich. Also ich erwarte da schon, dass von KTM hier nochmal ein kleiner Schritt kommt. Und dann kann Oliveira hier wirklich von Beginn an Rennen gewinnen und ja, zählt auf jeden Fall zu den ganz, ganz heißen WM-Anwärtern, worauf ich auch mein Geld setzen würde. Dazu kommt von Mark 4DS, ja, Carlex, Top-Team. Alex Marquez war im letzten Jahr schon Rennen gewonnen, war immer wieder vorne dabei, ist dann aber doch ein paar Mal so oft gestürzt. Wenn Alex Marquez hier Konstanz reinbringt, dann sehe ich ihn auch als Anwärter für den WM-Titel. Und dann natürlich Pecco Bagnaia im VR46-Team von Valentino Rossi. Das ist auch ein mega, mega Talent. Den MotoGP-Vertrag hat er schon in der Tasche für 2019. Und ich rechne auch, dass er hier ganz vorne eine große Rolle spielen wird. Und langfristig gesehen, wenn Bagnaia hat schon seinen MotoGP-Vertrag, Alex Marquez könnte auch mit einer guten Saison den Sprung in die MotoGP schaffen. Miguel Oliveira könnte auch, da KTM nächstes Jahr vier Motorräder hat, ist auch ein ganz, ganz heißer Kandidat, also einen Platz davon übernimmt für eine gute Saison. Also das sind drei Leute, die wir höchstwahrscheinlich 2019 in der MotoGP sehen werden. Ja, und ich würde mal im Vorfeld sagen, dass die drei die Favoriten sind auf dem Papier.
Ihr habt es gehört, ihr könnt euch auf Gerald Dierenberg verlassen. Wenn der was sagt, dann wird das auch so eintreffen, die Moto2-Saison in der neuen Saison. Wird natürlich auch wieder sehr, sehr spannend, weil viele neue Gesichter sind. Ich habe eben schon darüber gesprochen, über Joan Mir, der die Moto3 2017 im Grund und Boden gefahren ist. Du hast es auch gesagt, Romano Finati ist nicht mehr mit dabei. Auch die Moto3-Saison hat sich neu aufgestellt. Was gibt's da an spektakulären neuen Nachrichten?
Also es sind viele Fahrer natürlich jetzt wieder neue junge Leute dazu bekommen. Da müssen wir dann einfach mal schauen, wie sie sich auf WM-Niveau präsentieren werden. Mit Philipp Oettl haben wir einen Deutschen in der kleinen Klasse. Es ist leider kein weiterer Deutscher dazukommen, auch leider keiner aus Österreich und der Schweiz. Für Philipp Oettl wird es natürlich eine entscheidende Saison, weil jetzt fahrt er schon sehr, sehr lange in der kleinen Klasse. Und er muss jetzt wirklich die Konstanz reinbringen, im Qualifying vor allem, schauen, dass er wirklich in den ersten drei Startreihen immer ist und nicht nur ab und zu und dann beim nächsten Rennen ist es auf Startplatz 18. Also er muss wirklich schauen, dass er da mal vorne dabei ist. Wenn du vorne dabei bist, dann bist du gleich meistens in der Spitzengruppe dabei und fährst damit. Und für ihn wird es, wie gesagt, eine entscheidende Saison für die Zukunft. Ja, weil wenn jetzt hier keine deutliche Steigerung kommt von den Ergebnissen, dann weiß ich nicht, ob es in der Moto3 weitergeht und ein Moto2-Aufstieg wird dann wahrscheinlich auch nicht möglich sein. Also das da müssen wir wirklich die Daumen drücken und schauen, dass er einen Schritt macht. Ja, ansonsten gibt es halt natürlich, du kannst bei diesen Rennen nicht sagen, wer hier Favorit ist. Ja, und das kann ich auch diesmal überhaupt nicht sagen. Ja, Namen, die sicher vorne eine Rolle spielen werden, ist der Dennis Fodger, der letztes Jahr schon ein paar gute Rennen gezeigt hat. Ja, ein John McPhee wird wieder mal vorne mischen. Fabio Di Gianantonio. Ja, Nicolo Antonelli muss jetzt auch mal wieder zeigen, dass er konstant vorne ist, nachdem es bei KTM letztes Jahr überhaupt nicht gelaufen ist. Ja, ein Enea Bastianini wird ein Kandidat sein. Ja, Aaron Canet natürlich. Ja, und einer für viele Leute ist auch Jorge Martin, einer der heißeren Kandidaten für den WM-Titel. Aber die mittlere Klasse ist so unvorhersehbar und bietet so spektakuläre Rennen, wo du ja nie weißt, wie geht's dann eigentlich wirklich aus, dass das hier alles offen ist, ja.
Ja, wir haben letztes Jahr schon drüber gesprochen, die kleinen Rennen beziehungsweise die Moto3-Rennen waren immer die, wo gerne mal 5, 6 Fahrer auf die Zielgerade zusammengefahren sind und man erst dann einen Sieger herausfinden konnte. Es waren ja schon mit wirklich immer spektakuläre Rennen und es ist doch schön, wenn dann auch neue Gesichter dann reinkommen.
Ja, absolut. Also die Rennen sind immer super spannend, geil. Du weißt bis vor der letzten Kurve meistens nicht, wer das Ganze gewinnen wird. Und wir haben letztes Jahr gesehen, wie ein Joan Mir diese Kaltschnäuzigkeit hat und immer in der letzten Runde oder in der vorletzten Runde so richtig die richtigen Manöver gesetzt hat. Ja. Und ich bin gespannt, ob es einem anderen Fahrer gelingt, wie einem Jorge Martin zum Beispiel, ja, oder einem Aaron Canet, das zu reproduzieren und dann auch konstant die Punkte zu holen, um der Weltmeister zu werden. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spektakulär.
Was erwartest du dir von der neuen Saison insgesamt, von der MotoGP, Moto2 und Moto3-Saison? Worauf freust du dich am meisten?
Also vor allem auf viel Spektakel, ja. Wenn die Fahrer einfach ans Limit gehen, du die Freude siehst, ja, beim Fahren und harte Zweikämpfe, Spannung pur, ja. Ich hoffe, dass viele Rennen erst am Ende entschieden werden, so wie wir letztes Jahr gehabt haben, Spielberg zum Beispiel oder auch Valencia war am Ende auch absolutes Rennen, wo alles passiert ist, was man sich nie vorstellen kann. Marquez im Kiesbett und dann fährt er wieder zurück, ja, Zarco und Pedrosa kämpfen und genau dort hoffe ich, dass es wieder angeknüpft wird und uns die Jungs alle einfach eine Megashow zeigen, dass man, worauf man sich einfach freut, dass man alle 2 Wochen im Fernseher einschalten kann und sagt, hey, wow, jetzt geht's wieder los, ja.
Wir haben letztes Jahr fantastisches Racing gesehen und hoffentlich sehen wir das auch dieses Jahr. Wir werden hier auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com jedes Mal auf die Rennen vorausschauen und dann auch einen Rückblick wagen. Es kommt zwischendurch dann auch der neue Eurosport-Kommentator für die Moto3, Ruben Zimmermann, dazu. Ist ein ehemaliger Kollege, ist noch Kollege von dir, Gerald, ne?
Ja, genau, ja. Und er ist schon am Weg nach Katar und ist auch schon gespannt, ja, auf seine Premiere bei Eurosport.
Genau, und er wird dann zwischendurch auch hier dann über die Rennen berichten, vor allen Dingen dann ja auch über die Moto3-Rennen werden wir seine Expertise mit reinholen. Also, die gesamte Saison auf meinsportradio.de könnt ihr verfolgen von MotoGP, Moto2 und Moto3 und die Adresse im Web für Sachen, die ihr lesen wollt, natürlich wird dann motorsporttotal.com sein. Das war Gerald Dierenbeck, der mit mir zusammen die Vorschau auf die neue MotoGP-Saison gebracht hat. Danke, Gerald.
Viel Spaß mit den ersten Rennen und bis zum nächsten Mal.
Ich sage auch viel Spaß und bis zur ersten Rückschau dann auf die Rennen in Katar. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.